Hallo, ich begrüße euch zu der zweiten Folge von Die Buddenbrooks. Wer gerade jetzt erst eingeschaltet hat und nicht weiß, worum es geht, ich habe diese Episode oder vielmehr dieses Thema Buddenbrooks von Thomas Mann in ganze zwei Episoden aufgeteilt, weil das Buch sehr umfangreich ist und ich es leider nicht schaffen konnte, die gesamte Geschichte oder die gesamten Themen in einer Folge zu behandeln. Deswegen würde ich sagen, machen wir einfach da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und zwar widme ich mich jetzt dem 10. Teil und dem 11. Teil des Romans zu. Diese beiden letzten Teile behandeln das Ende von Thomas Buddenbrook und seinem Sohn Hanno. Man sieht, dass in diesen beiden Teilen der finale Zusammenbruch unausweichlich scheint. Alle Schicksalsschläge kommen schonungslos auf die Familie zu. Nicht nur Thomas verliert sein Leben, auch sein einziges Kind erliegt im 11. Teil einer schweren Krankheit. Somit stirbt, Spoiler vorweg, die gesamte männliche Linie der Buddenbrooks kläglich aus. Zudem verlieren sie ihr gesamtes wirtschaftliches Kapital, da Thomas nach seinem Tod die Auflösung der Firma veranlasst. Langsam aber stetig schwindet das Vermögen der Familie dahin. Im Text heißt es: Was das rein Geschäftliche betraf, so galt im Allgemeinen sein Vermögen für stark reduziert und die Firma für im Rückgange begriffen. Das Betriebskapital aber lag brach seit Jahren. Anstatt die Firma zum wirtschaftlichen Aufschwung zu verhelfen, muss sich Thomas eingestehen, dass er die Verantwortung für den Rückgang trägt. Dabei wären die Voraussetzungen ideal, um einen neuen Aufschwung zu bewirken. Jetzt ruhte die Firma Johann Buddenbrook ohne irgendeinen Vorteil aus den Errungenschaften der Zeit zu ziehen. Aber Thomas ist nicht mehr mit demselben Tatendrang versehen wie früher. Für ihn gäbe es nichts mehr zu erobern. Er verweilt in der Wirklichkeit und sieht keinen Sinn, Ehrgeiz an den Tag zu legen. »Wie dumm sind wir gewesen«, sagte er zu seinem Freunde und Bewunderer Stefan Kistenmarker. Aber mit dem Wir meinte er nur sich allein. Dass wir so früh ins Komtor gelaufen sind und nicht lieber die Schule beendigt haben. Offensichtlich bereut Thomas seinen Werdegang als Kaufmann. Er denkt, es wäre besser gewesen, hätte er sich einen anderen Bildungsweg offen gehalten. In dieser Aussage gesteht er sich ein, in seinem Beruf gescheitert zu sein. Gleichwohl fragt sich Thomas, ob er sich auf Hanno verlassen kann. Er hegte stets den Glauben, seinem Sohn die Firma zu übergeben. Genau wie seine Vorfahren obliegt es Hanno, zu Erfolg und Reichtum zu kommen. Er sagte sich mit Genugtuung, dass, wie aufgerieben und hoffnungslos auch immer er selbst für seine Person sich fühlte, er angesichts seines kleinen Erbfolgers stets bebender Zukunftsträume und Tüchtigkeit, praktischer und unbefangener Arbeit und ehrenfähig war. Er blickt auf seine frühere Präsenz zurück und bemerkt, dass der Ethos seiner Vorfahren trotz der Misserfolge weiterverfolgt werden muss. Wie, wenn er selbst noch dereinst auf seine alten Tage von einem Ruhewinkel aus den Wiederbeginn der alten Zeit, der Zeit von Hannos Urgroßvater, erblicken dürfte? War diese Hoffnung denn so gänzlich unmöglich? Er ist entschlossen, aus Hanno einen Buddenbrook zu erziehen, denn die Firma bedarf seiner Auffassung nach weiterhin einen Erben. Hanno bekommt einmal mehr mit, was es heißt, ein Nachkomme der Buddenbrooks zu sein. Nährende Mittel und körperliche Übungen aller Art, das war die Grundlage von Senator Buddenbrooks sorgenden Bemühungen um seinen Sohn. Nicht minder aufmerksam, aber trachtete er danach, ihn geistig zu beeinflussen und ihn mit lebendigen Eindrücken aus der praktischen Welt zu versehen, für die er bestimmt war. Es wird ersichtlich, dass sich Hanno diesen Pfad nicht ausgesucht hat. Sein Vater sieht es vor, die festgelegten Charaktereigenschaften eines Buddenbrook-Erben ohne weiteres auf seinen Sohn zu übertragen. Indes zeigt sich Hanno auch jetzt noch unfähig, um als Kaufmann tätig sein zu können. Thomas muss sich eingestehen, dass dieser Gedankengang unrealistisch erscheint. Die Realität holt ihn unaufhörlich ein. In meinem Sohne habe ich fortzuleben gehofft, in einer noch ängstlicheren, schwächeren, schwankenden Persönlichkeit, kindische, irregeführte Torheit. Was soll mir ein Sohn? Thomas lachte über die Vorstellung, gehofft zu haben, Hanno könne die Linie der Buddenbrooks weiterführen. Weil Hanno seinen Erwartungen nicht entspricht, erkennt er ihn nicht als seinen rechtmäßigen Sohn an. Er gesteht sich ein, dass mit diesem unwürdigen Nachfolger das Ende der Firma und der Familie besiegelt ist. Hatte Thomas in diesem und den vorherigen Teilen versucht, Hanno die Werte der Familie näher zu bringen, sieht er gerade jetzt, dass diese Bemühungen umsonst waren. Diese Folgerung ist einmalig in der Geschichte der Buddenbrooks. Im Gegensatz zu Jean und Johann Senior ist das gegenwärtige Oberhaupt überzeugt, sein eigener Nachkomme erweist sich als leistungsunfähig. Im Endeffekt besiegelt Thomas Toe das vorläufige genealogische Ende der männlichen Buddenbrooks. Anders als sein Großvater, der im hohen Alter im heimischen Bett verstarb, leidet er auf offener Straße in Lübeck einen Unfall. In seinem Haus erliegt er schließlich seinen schweren Verletzungen. Toni ist erschüttert, dass es dem Oberhaupt der Familie so ergeht. Sie schätzt korrekt ein, dass mit dem unerwarteten Tod ihres ältesten Bruders das Fundament ihrer Familie ein Ende findet. »Ich fasse es nicht«, rief sie und deutete damit an, dass sie allmählich zu fassen beginne, was eigentlich vor sich gegangen war. »Aber es ist ja nun alles aus«, rief sie ganz unerwartet in heller Verzweiflung und schlang laut weinend die Arme um den Hals ihrer Schwägerin. In diesem Moment sieht Toni die gesamte Lebenseinstellung ihrer Familie einstürzen. Es kommt einem natürlichen Kreislauf gleich, dass neben Thomas später auch sein Sohn vorzeitig stirbt. Im 11. Teil erfährt man, dass Thomas nicht imstande war, seinem Sohn ein angemessenes Erbe zu hinterlassen. Mit seinem Tod erlischt die von Generationen errichtete Firma Johann Buddenbrook. Die Dinge lagen so, dass liquidiert werden, dass die Firma verschwinden sollte, und zwar binnen einen Jahres. Dies war des Senators letztwillige Bestimmung. Hanno bleibt nichts außer seinem Namen. Besonders Toni verspürt Missfallen, dass die wirtschaftliche Grundlage der Buddenbrooks verloren geht. Die Tatsache, dass ihr Bruder über seinen Sohn und einzigen Erben hinweggegangen war, dass er für ihn nicht hatte, die Firma am Leben können, enttäuschte sie und schmerzte sie sehr. Der Tod von Hanno kommt den Erwartungen der Familie Buddenbrook in keiner Weise nach. Bekanntlich sollte er über genug Geld verfügen und selbst heiraten und Nachkommen zeugen. Es obliegt Hanno nicht, wie sein Vater, vergleichsweise jung zu sterben. Sein Tod besiegelt ein für allemal die Hoffnung, dass er den Namen Buddenbrook weitergeben kann. Zum Schluss ist die Familie nicht mächtig, die männliche Linie aufrechtzuerhalten und die Besitztümer weiterzugeben. Toni beschreibt, dass der Familie nicht das Geringste übrig bleibt. Was sind wir? Nichts. Sie verfügen über keine Selbstgewissheit. Wenn sie nicht in der Lage sind, diese Überzeugungen zu verteidigen, geht die Familie unter. Es ist schon auffällig, dass Toni als einzige der Geschwister am Ende des Romans übrig bleibt. In einem nächsten Schritt gehe ich auf zwei wiederkehrende Motive ein, nämlich das repräsentative Äußere der Buddenbrooks und ihre wirtschaftliche Grundlage. Sowohl das Haus als auch das Geld stehen in einem unwiderruflichen Verhältnis zueinander. Familienmitglieder vererben diese Wertsachen von Generation zu Generation weiter. Beide Güter haben sich die Buddenbrooks über Generationen hinweg eigenmächtig aufgebaut. Und genau diese Errungenschaften zerstören sie sich im Alleingang. Das Haus in der Mengstraße bildet das Kernstück des Romans ab. Die Geschichte der Buddenbrooks beginnt genau in diesem Haus. Sie sind stolz, es weit gebracht zu haben und sind in der Lage, ihren Durchbruch mit dem Haus zum Ausdruck zu bringen. Zu dem Zeitpunkt weisen sie alle Voraussetzungen auf, um sich in der höheren Gesellschaft zu behaupten. Die Firma steht auf sicheren Beinen und es sind augenscheinlich zahlreiche Familienangehörige vorhanden, die in ferner Zukunft das Haus bewohnen. Der Autor Müller beteuert, dass im Haus alle wichtigen Handlungsstränge stattfinden. Der Autor hat recht, wenn er behauptet, dass das Haus als Mittelpunkt der Geschichte fungiert. Alle entscheidenden Vorgänge finden an diesem Ort statt. Von Tonys Hochzeitsfeier mit Grünlich, Jeans, Thomas und Bessies Tod und der Geburt Hannos. Es ist der Ort, an dem sich Thomas finanzielle Verluste eingestehen muss. Das Haus macht den bedeutsamsten Bestandteil der Familie aus und ist fast schon ein eigenes Familienmitglied. Die dritte Generation um Thomas, Christian und Toni stellen hingegen einen Kontrast dar, weil mit ihnen der zentrale Punkt der Familie auseinanderbricht. Das Haus steht seit jeher für den wirtschaftlichen Erfolg der Familie. Johann Senior war fähig, das Haus zu erwerben, weil er über ausreichend finanzielle Mittel verfügte. Ein großes Haus beweist, dass die Familie Errungenschaften nachweisen kann. Der Autor Vogt sagt aus, dass das Haus das Kernstück des Familienvermögens sei. In dem Haus sei Johann Senior durchaus eine wirtschaftliche Investition. Diese langfristige Anlage von Kapital sollte die Angehörigen absichern. Zudem zeigen sie mit dem Haus nach außen hin, dass sie über ausreichend Geld verfügen. Die gesamte Gesellschaft ist beauftragt, daran teilzuhaben. Nach innen demonstrieren sie Sicherheit und die Gewissheit, den Nachkommen ein angemessenes Heim zu bieten. Der Verkauf des Hauses steht somit auch sinnbildlich für den wirtschaftlichen Fall der Familie. Thomas verfügt über unzureichende Mittel, um das Haus zu halten. Er sieht das Haus als totes Kapital. Es ist selbstredend, dass kurz nach dem Verkauf des Hauses Thomas den finanziellen Abschwung vollendet und die Firma testamentarisch auflösen lässt. Vogt sieht eine Verknüpfung zwischen dem Haus und der Familie. Man kann durchaus annehmen, dass sich das Haus in der Familie selbst widerspiegelt. Je mehr Zeit vergeht, desto stärker verfällt die Familie in physischer und genealogischer Hinsicht. Diese Abwärtsentwicklung ist weiterhin an dem Zustand des Hauses festzumachen. Das Haus geht äußerlich kaputt und die Zimmer werden unbewohnbar. Die materielle Umgebung reflektiert eben daher das Innere der Familie. Sie verfallen, so wie ihr Anwesen, im wahrsten Sinne des Wortes. Nichtsdestoweniger hängt die Familie emotional an dem Haus. In seinem Beitrag vermutet Müller, dass sich im Symbol des Hauses auch Verbundenheit zeige. Mit der Zeit wächst die Bindung an ihr Zuhause. Vor allem Toni kann sich nur schwer von dem Ort verabschieden, an dem sie ihre Kindheit verbrachte. Umso mehr schmerzt es, als sie sich gezwungen sehen, diese Immobilie an fremden Personen weiterzugeben. Toni will nicht akzeptieren, dass ihnen Reichtum und Ansehen entgleiten. Mit dem Verkauf wird das Scheitern der Buddenbrooks für die Gesellschaft bemerkbar. Darüber hinaus besiegelt der Verkauf unwiderruflich das bevorstehende Ende der Familie. Die Buddenbrooks befinden sich in den letzten beiden Teilen des Romans in einer fortwährenden Abwärtsbewegung. Nach und nach verkaufen sie ihren Besitz. Vogt stellt korrekt fest, dass der Schlussstrich der Familie mit diesem Verkauf endgültig besiegelt sei. Sie verlieren finanzielle Mittel und Thomas muss der Wahrheit ins Auge blicken, dass mit seinem Sohn die Firma und die Familie selbst als erledigt gelten. Mit der Abgabe des Hauses überlässt die Familie gewissermaßen ihre traditionellen Lebensprinzipien an die konkurrierende Familie Hagenström, die es geschafft haben, gesellschaftlich und finanziell erfolgreicher zu Werke zu gehen. Und diese Kenntnis schmerzt sie ziemlich doll. Auf der anderen Seite erfüllt Geld zahlreiche Funktionen. Es fungiert einerseits als Wertspeicher. Das bedeutet, dass sich in Geld ein Vermögen verwahren lässt. Die Buddenbrooks arbeiten beständig daran, ihr Geschäft zu erweitern. Auf diese Weise waren sie fähig, sich ein beachtliches Vermögen aufzubauen. Nach dem Tod von Jean Buddenbrook liegt das Vermögen der Familie noch bei 750.000 Courant Mark. Das jetzt jeweilige Oberhaupt vermachtet dieses Vermögen immer an den ältesten Sohn. Die Autorin Schöll stellt fest, Thomas zeigt sich ehrgeizig, dieses Vermögen nicht nur zu schützen, sondern noch zu vermehren. Damit geht Thomas erkennbar nach dem Leitbild seiner Vorväter. Man muss hervorheben, dass an dem Geld die gesamte Existenz der Familie hängt. Thomas erlernte nie einen anderen Beruf als den des Kaufmanns. Sie bestehen nur dann, wenn sie über Geld verfügen. Denn das geerbte Geld bestimmt ihr Leben in vielen Bereichen. Als Mitglieder der höheren Gesellschaft sind sie auferlegt, sich gebührend zu repräsentieren. Außerdem finanzieren sie mit diesen Vermögenswerten ihren gesamten Lebensunterhalt. Müller liegt demnach richtig, wenn er behauptet, dass das Motiv Geld mit dem Aufstieg und Fall der Familie verwoben sei. Mit dem sich abschwächenden Geldanteil können sich die Buddenbrooks nun mühevoll in der Gesellschaft halten. Leute ihres Standes benötigen Geld für diverse Ausgaben. Dazu zählen unter anderem Mitgiften und die Auszahlung der Erbanteile. Daher verringert sich nach und nach die Geldsumme erheblich. Tonis Mitgiften für ihre zwei Ehen mit Grünlich und Permaneder und Claras Ehemann Tiburtius, der ihren Erbanteil beansprucht, ist Herren an den Finanzen. Hinzu kommt die Auszahlung von Christians Erbanteil und der Bau von Thomas Haus in der Fischergrube, die die finanziellen Mittel weiter ausschöpfen. Nicht zu übersehen ist, dass weder Jean noch Thomas es zustande bringen, dem Stillstand der Firma entgegenzuwirken. Vom allgemeinen Aufschwung der Gründerzeit profitiert die Firma Buddenbrook nicht. Thomas gelingt nicht der Ausgleich zwischen Einnahmen und Ausgaben, obwohl sich die wirtschaftlichen Umstände der damaligen Zeit als vielversprechend erweisen. Überdies beging Thomas grobe geschäftliche Fehlentscheidungen. Die Pöppenbrander Ernte sei ein riskantes Unternehmen gewesen, argumentiert die Autorin Schöll. Diese fahrlässige Handlung entzieht der Firma noch mehr Kapital. Noch kurz zu der Pöppenrader Ernte. Dazu sei gesagt, dass Thomas versuchte, eine Ernte zu kaufen und das war ein ziemlich großes Risiko, eben weil die Ernte noch nicht sicher war und sich am Ende herausstellte, dass die gesamte Ernte von einem Hagelsturm erfasst wurde und leider nicht mehr vorhanden war. Folglich steht die gesamte Firma als ruiniert da. In dieser Hinsicht ist lediglich Thomas zur Rechenschaft zu ziehen, weil er als Chef die Verantwortung trägt. Zwar bringt Gerda eine beachtliche Summe mit in die Ehe, doch das reicht nicht, um die Verluste einzudämmen. Zudem kehrt Gerda nach Hannos Tod mit ihrem gesamten Anteil zurück in ihre Heimatstadt Amsterdam. Die dargelegten Ausgaben haben verschiedene Nachwirkungen zur Folge. Einerseits geht mit dem finanziellen Verlust ihr gesellschaftliches Ansehen zurück. Die Buddenbrooks knicken mehr oder weniger vor der Realität ein. Mit so gut wie keinem finanziellen Kapital geben sie ihren Anspruch auf, zu den ersten gesellschaftlichen Kreisen dazuzugehören. Und es ist auffällig, dass die Hagenströms hierbei als Spiegelbild fungieren. Je mehr Geld die Buddenbrooks verlieren, desto reicher werden ihre Widersacher. Buddenbrooks – Untergang einer Familie. Schon im Untertitel von Manns Roman wird deutlich, dass es um den Niedergang der Familie geht. Der notizartige Untertitel dieses Romans bereitet uns Leser nüchtern auf das vor, was uns erwarten wird. Dabei bleibt nichts verschönert. Man weiß von Anfang an, dass sich die Familie abwärts bewegt. Die eigentliche Frage besteht darin, wie sich der Zerfall im Laufe der Generation abspielt. Mehrere Faktoren tragen zum endgültigen Fall der Familie bei. An dieser Stelle möchte ich euch meine Überlegungen zu diesem Sachverhalt vorstellen. Zu Anfang widme ich mich der Frage zu, wo die Familie Buddenbrook steht und wie ihre Stellung zum Schluss der Geschichte zu deuten ist. Der Roman beginnt auf dem Höhepunkt des familiären Glücks. Diese Erkenntnis zeigt sich in der Analyse des ersten Teils. Die Buddenbrooks kennen ihren Platz in der Gesellschaft. In diesem heilen Familienbild darf kein Platz für Sorgenden stehen. Der Roman setzte laut Brandt mit dem idyllischen Bild einer Familie ein. Die Buddenbrooks erscheinen als das Musterbild einer bürgerlichen Familie. Auch die nächste Generation scheint gesichert zu sein. Sie sind äußerlich wohlbeordnet und mit zwei Söhnen stellen sie die ideale zweite Generation dar. Daneben verfügen sie über genug Geld und Ansehen. Das Manifest der Familie besteht darin, den Platz in der Gesellschaft zu wahren. Und die Bunnenbrocks erfüllen diese Erwartungen fast schon perfekt. Äußerlich erscheint es unmöglich, dass diese Familie auf der männlichen Linie ausstirbt und eine beachtliche Menge ihres Vermögens verliert. Ich gehe davon aus, dass sich die Familie anhaltend abwärts entwickelt. Man muss sich vor Augen führen, dass der Fall spätestens mit Thomas' Generation unaufhaltsam vonstatten geht. In der Zeitspanne von 42 Jahren, in denen sich die Geschichte abspielt, verändert sich die Umgebung der Bunnenbrocks unablässig. Aber sie selbst kommen nicht vorwärts. Sie verharren in ihrer Position und bewahren sich ihren gewährten Status. Sie haben Schwierigkeiten damit, sich den Realitäten der Zeit anzupassen. Diese Aussage ist insbesondere an Thomas festzumachen. Nach der Übernahme der Firma strebt er danach, das Vermögen zu vermehren. In der Anfangszeit verlaufen die Pläne nach seinen Wünschen. Allerdings wird nach und nach ersichtlich, dass die Geschäfte unter seiner Führung nicht weiter wachsen. Der Autor Vogt weist nach, dass die bürgerliche Kleinfamilie kein stabiles Gebilde sei. Das äußere Erscheinungsbild der mustergültigen Bunnenbrocks stellt sich als Täuschung heraus. Die Bunnenbrocks stehen längst nicht so auf sicheren Beinen, wie sie denken. In diesem System ist es erforderlich, sich in zweierlei Hinsicht unaufhörlich auf die Familienmitglieder zu verlassen. Die Mitglieder müssen sich vorteilhaft verheiraten und zahlreiche Nachkommen zeugen. Man sollte bedenken, dass die gleichen Anforderungen nicht gleichermaßen auf jede Generation übertragen werden können. Jedes Familienmitglied vermag an diesen Anforderungen zu scheitern. Es ist nicht denkbar, dass sich der Erfolg jedes Mal wieder gleich einstellt. Zudem stellt der Autor Vogt Bedingungen für das Gelingen der bürgerlichen Familie heraus. Produktive Zusammenarbeit, Fleiß und Sparsamkeit seien zentrale Forderungen. Von diesen Vorsätzen kommen die Bunnenbrocks in jeder Generation weiter ab, bis sich Hanno letzten Endes von alleine seinem Schicksal fügt und aufgibt, sich die Eigenschaften eines Bunnenbrock anzueignen. Zum Ende stellen die Bunnenbrocks keine klassische Kaufmannsfamilie dar. Das bewährte Traditionsbewusstsein, das das äußere Bild der Familie bestimmt, ist nicht mächtig genug, um an den nächsten Stammhalter weitergegeben zu werden. Der Zerfall macht sich hierbei von außen und innen deutlich. Doch zunächst muss man sich der Frage stellen, welche Voraussetzungen für das Funktionieren der Firmenfamilie als notwendig erscheinen. Zum einen ist es die Akzeptanz des Gebots der Vernunftheirat, der Zusammenhalt und die Mehrung des Vermögens. Drei einfache Faktoren, aber jeder Bunnenbrock bzw. jede Bunnenbrock scheitert daran. Bei diesen drei Grundbedingungen kommen die Bunnenbrocks, wie ich eben schon meinte, an ihre Grenzen. Maßgebend ist die dritte Generation um Thomas und Toni, die diese Forderungen nicht realisieren. Sie versagen ausnahmslos bei der Umsetzung des Familienethos. Dies ist unter anderem an Thomas Figur auszumachen. Thomas geht mit Gerda eine vorteilhafte Ehe ein. Doch die Eheleute entfremden sich voneinander und Gerda nimmt nach Hannos Tod ihre Mitgift zurück und zieht nach Amsterdam. Des Weiteren bröckelt der Zusammenhalt der Familie mit Thomas und Christians Streitigkeiten erheblich. Hinzu kommt, dass Thomas es nicht meistert, das Vermögen dauerhaft zu vermehren. An der Entwicklung der Familie sieht man, dass sie von innen und außen zerfällt. Obenrein hadert Toni mit den Traditionen. Ihre Vernunftehe mit Grünlich misslingt nicht nur vehement. Nebenbei bringt er die Familie um eine beachtliche Menge Geld. Auch wenn man scheinbar alle Regeln befolgt, schützt es einen noch lange nicht vor Unglück. Das Vermächtnis der Bunnenbrocks bleibt nicht von Katastrophen geschützt. Familie und Ideal gehen nicht auf. Mit zunehmender Dauer der Handlung und dem Fortgang durch die Generationen verlieren die Bunnenbrocks immer mehr den Charakter einer Familie. Sie werden ihrem eigenen Bild, nämlich die der konventionellen, konservativen Kaufmannsfamilie, keineswegs gerecht. Wie ich eben schon meinte, gerät Thomas wiederholt mit Christian aneinander und Toni sieht sich gezwungen, sich alleine ein Leben mit ihrer Tochter und Enkelin aufzubauen. Nebst dem geht Christian mit Aline Pufvogel eine unstandesgemäße Heirat ein. Die Familienmitglieder existieren nur noch nebeneinander, anstatt sich gegenseitig zu bestärken. Der Auseinanderbruch der Familie zeichnet sich wiederum in ihren Werten ab. Sie entfremden sich immer mehr von den Prinzipien ihrer Familie. Dem äußeren Glanz entspricht im Inneren kein starkes Selbstvertrauen mehr. Nach einer Zeit ist Thomas als repräsentatives Oberhaupt nicht in der Lage, die grundlegenden Traditionen zu bewahren. Wenn die Familie innerlich niederbricht, erscheint der äußere Zusammenbruch unausweichlich. Dabei ist das Festhalten an den Traditionen und ihre Durchführung entscheidend für das Fortbestehen. Alle Bodenbrock sind diesem starren System unterworfen. Besonders Thomas verliert den Bezug zum Grundethos und wofür er als Kaufmann und Familienoberhaupt einstehen muss. Ferner werden die Bodenbrocks mit Tonis erster Ehe mit der harschen Realität konfrontiert. Denn an Tonis Figur zeigt sich, dass eine Vernunftsheirat nicht unbedingt Erfolg und Ansehen bringt. Die Bodenbrocks werden mit der Tatsache konfrontiert, dass sie Schwierigkeiten haben, ihr Leitbild zu verwirklichen. Tonis Ideal von einer vorteilhaften Vereinigung, die ihr gesellschaftlich dient, wird zerschlagen. Frauen in dem Roman Buddenbrocks kommen hauptsächlich in repräsentativen Rollen vor. Und Tonis Aufgabe als Tochter des Konsuls besteht in erster Linie darin, sich gut zu verheiraten. Der einzige Akt, durch den die Frau entscheidend in die Familienökonomie eingreift, ist ihre Verheiratung. Sei es, dass ihre Mitgift oder ihr späteres Erbe das Familienvermögen und damit die Firma stärkt. Oder dass ihre standesgemäße Verheiratung den Rang der Familie wahrt. Eben daher nimmt Toni eine besondere Rolle ein. Zwar ist sie nicht wie Thomas bevollmächtigt, die Geschäfte der Familie zu übernehmen, aber sie kann der Familie auf andere Weise helfen, ihre Reputation aufzubauen. Nichtsdestoweniger fällt Toni aus dem Betrüger grünlich ein. Ihre Idee, der Familie mit der Heirat zu helfen, stürzt ein. Und dabei ist Toni den gleichen Weg wie ihre Mutter und Großmutter gegangen. Die Familie sieht sich gezwungen einzusehen, mit Grünlich einen Fehler begangen zu haben. Und das ist das Gravierende an der gesamten Sache. Der Fehler stellt sich als endgültig heraus. Mit der Scheidung von Grünlich verliert die Familie an Prestige und Geld. In gewisser Weise hat Toni ihren Anteil an der Verringerung des Vermögens. Sie weiß sicher, dass sich eine erneute Verheiratung unwahrscheinlich gestaltet. Zu Recht hebt der Autor Vogt hervor, dass sich solche Ehen, die aufgrund von vernünftig materiellen Erwägungen geschlossen werden, als brüchig erweisen. Eine Gewissheit gäbe es nie und schon gar keine soziale Sicherung. Bereits von Anfang an ist eindeutig, dass der gleichmäßige Fortgang von Oberhaupt zum Erben das Wesen der Kaufmannsfamilie ausmacht. Diese Stetigkeit sichert die Existenz der Familie weit in die Zukunft voraus. Solche Familien wie die Buddenbrocks sind aber eingehüllt in der Gewissheit der ewigen Kontinuität. Der Fortbestand in den männlichen Nachkommen gewährt ihnen Sicherheit. Die Buddenbrocks wissen, welche Bedeutsamkeit dem Weiterleben des Familiennamens zugutekommt. All die Arbeit ist sinnlos, wenn die Familie nicht wenigstens über Generationen erhalten bleibt. Andererseits erlebt die Kontinuität mit Thomas und Hanno eine Zäsur. Thomas erfüllt die bedeutungsvollste Aufgabe, nämlich seinen Sohn zu einem gebührenden Buddenbrock zu erziehen, nicht. Dabei fängt es mit ihm vielversprechend an. Das einzige Kind, das den Ansprüchen des familiären Ideals zu entsprechen scheint, ist nämlich Thomas. Thomas geht von Anfang an den richtigen Weg und erreicht mit der Benennung zum Senator sogar eine höhere Position als sein Vater. Er kennt die Erwartungen, die die Familie an ihn hegt. Dagegen muss er einräumen, dass der altbekannte Pfad nicht unbedingt Erfolg verspricht. In diesem Zusammenhang meint der Autor Brandt, Thomas versuche in jedem Fall, die ihm zugedachte Rolle zu erfüllen. Auf der anderen Seite spüre er die Differenz zwischen Anspruch und Wirklichkeit. In der Analyse zum achten Teil arbeitete ich heraus, dass Thomas, der Name Buddenbrook, keineswegs einen geschützten Platz in der Gesellschaft gewährt. Er erkennt, dass es nicht genügt, allen Anforderungen gewissenhaft nachzugehen. Vielmehr muss er stetig daran arbeiten, diese Errungenschaften zu verteidigen. Allerdings machen ihm die wachsenden Leistungsanforderungen mehr und mehr Schwierigkeiten. Thomas kann keine Kontinuität sichern, auch wenn er alle Ansprüche korrekt ausführt. Hier ist einzuwenden, dass Thomas' Errungenschaften nur äußerlich makellos erscheinen. Seine Ehe mit Gerda bringt ihm zwar Geld ein, doch an keiner Stelle hat man den Eindruck eines Familienlebens. Die Eheleute leben scheinbar isoliert nebeneinander her. Des Weiteren kommt sein Sohn und Erbe Hanno nicht im geringsten im Bild eines Buddenbrooks gleich. Zudem ist der Balkon bankrott und die Auflösung der Firma alleine ihm anzulasten. Sein Sohn Hanno macht einen gewichtigen Bestandteil der Familie aus. Auf ihn allein kommt die Anforderung zu, die Kontinuität zu bewahren. Brandt führt aus, dass sich der größte Widerspruch in seiner Figur zeige. Als Stammhalter repräsentiere er den Stolz seines Vaters. Auch Thomas könne nicht die gängigen Werte an seinem Sohn festmachen. Hanno hat Schwierigkeiten damit, sich mit dem Ordnungsprinzip der Buddenbrooks zu identifizieren. Dem muss man entgegenhalten, dass ein schwaches Glied in der Erbfolge vermag, die Ahnenkette zum Stillstand zu bringen. Hanno ist sich im Klaren, dass Erben nicht etwas ist, worauf man sich freuen kann. Es geht mit Verantwortung einher. Und der Beweis wiederholt, dass er für diese Position ungeeignet ist. Thomas gibt zu, dass er ein Stammhalter nicht sofort bedeutet, dass die Linie automatisch gesichert ist. Andererseits lebt Kontinuität eben von dieser gewährten Gewissenhaftigkeit. Ich finde, diese Frage der Kontinuität kann man sehr gut auf die heutigen europäischen Dynastien bzw. Monarchien anwenden. Sie haben sich, jedenfalls die meisten, von dem Ordnungsprinzip des männlichen Erbfolgers oder des ausschließlichen männlichen Erbfolgers gelöst. Wenn die Buddenbrooks vielleicht nicht so starr denken würden und sich auch vergewissern, dass die Familie natürlich auf der männlichen Linie ausgestorben ist, aber die Familie geht trotzdem noch weiter, nämlich durch Tonys Linie. Thomas und Hanno widersprechen dem elementarsten Grundsatz der Buddenbrooks. Thomas' innere Verödung und Hannos kurzes, krankheitsgeprägtes Leben stellen keine Bedingungen dar, um die Familienlinie zu repräsentieren oder fortzuführen. Es entsteht der Eindruck, als ob das Geschlecht der Buddenbrooks erschöpft und abgekämpft ist. Die familiäre Tradition findet keine Fortsetzung. Thomas und Hanno machen im wahrsten Sinne des Wortes die Letzten ihres Stammes aus. Generell sind Kinder eigentlich der Stolz einer Familie. Allerdings machen die Buddenbrooks keine gewöhnliche Familie aus. Sie werden immerzu daran erinnert, dass sie auferlegt sind, Wertmaßstäbe zu verinnerlichen. Daran misst man sie in der Gesellschaft. Hannos Charakter hätte zweifelsohne in einem anderen Familiensystem mehr Zuspruch gefunden. Als Buddenbrook bleibt ihm jedoch keine andere Wahl, als sich den Traditionen zu beugen und daran die gesamte Familie zugrunde gehen zu lassen. Doch warum sehen sich die Buddenbrooks als Dynastie? Die Buddenbrooks verstehen sich als eine alteingesessene Familie, die es mit ihrer Firma weit gebracht hat. Tradition bedeutet gewissermaßen der Prozess der Überlieferung. Die Buddenbrooks blicken auf Errungenschaften zurück und können guten Gewissens behaupten, eine einflussreiche Familie zu sein. Diesen Weg beschritten sie einzig und alleine, indem sie die Traditionen wahrten. Die Vorfahren der Buddenbrooks bauten die Familie bewusst als Dynastie auf. Nun wird mit Thomas ersichtlich, dass die Dynastie wegfällt. Die Familienmitglieder sind den unnachgiebigen Anforderungen der optimierten Erscheinungsform der Dynastie nicht gewachsen. Ich versuche darauf einzugehen, warum die Buddenbrooks es nicht beherrschen, ihre eigens aufgestellten Anforderungen zu verwirklichen. An dieser Stelle sei auf das Stammbuch der Familie hingewiesen. Das Stammbuch erweist sich als Medium des genealogischen Familiengedächtnisses und zugleich als Ort der Festschreibung des gemeinsamen verbindlichen Wertesystems. Das Stammbuch stellt oder nimmt eine bedeutende Funktion ein. Mit dem Stammbuch schauen die Familienmitglieder auf ihre vergangenen Leistungen und ihre zukünftigen Triumphe. Zugleich erhält jedes Mitglied unmittelbar einen Platz in diesem Buch. Der Eintrag des Namens ist verpflichtend. Das Oberhaupt vermerkt jede Errungenschaft und jedes Scheitern eines Mitglieds. Damit kommt der Anspruch einer Dynastie zum Ausdruck. Mit der Verschriftlichung der Lebensdaten ihrer Angehörigen beanspruchen die Buddenbrooks Macht. Sie verzeichnen mit dem Buch die bestmögliche Erweiterung der Familie, die jeder von ihnen nachgehen muss. Das Buch stellt die Chance dar, ihre sozialen Ansprüche zu übertragen. Doch hierbei ergibt sich ein Problem. Die Dynastie der Buddenbrooks weist keine Langlebigkeit auf. Spätestens mit Hanno besteht eine ernsthafte Sorge um das Fortbestehen der Familie. Thomas Mann inszeniert den Fall der Familie bewusst als ein Schwinden physischer Kraft. Die Figurencharakterisierung von Thomas und Hanno war imstande aufzuzeigen, dass beide Figuren mit Fortschreiten ihres Lebensalters an psychischer und physischer Gesundheit verlieren. Dabei nehmen Thomas und Hanno gewichtige Rollen in der Familienkonstellation ein. Es entspricht nicht dem Ethos der Buddenbrooks, dass sowohl das Oberhaupt als auch der Stammalter sich ihrer Aufgaben nicht bewusst sind. An Thomas und Hanno erkennt man, dass die Buddenbrooks im Laufe der Generation die Verbindung zu den Werten der Familie aufgeben. Aufgrund dieser Tatsache ist davon auszugehen, dass ihre Dynastie keine Kontinuität aufzeigt. Thomas und Hannos Charaktere stellen Ausnahmen in der Familienchronik dar. Doch diese Einzelfälle von Schwäche reichen aus, um die Familie zu Fall zu bringen. Eine Dynastie erlaubt keine Abweichungen und nimmt schon gar keine Rücksicht auf Versagen. Thomas und Hannos Leben als Sonderfall in der Familiengenealogie zu betrachten, erscheint nicht abwegig. Vor dem Hintergrund der hier aufgezeigten These gehe ich davon aus, dass Thomas und Hanno den schwerwiegendsten Fehler in der familiären Dynastie begehen. Mit der Zeit wird offenkundig, dass Vater und Sohn Individualität an den Tag legen. Hanno zum Beispiel kämpft sein Leben lang dagegen an, sich die Eigenschaften eines Buddenbrook einzueignen. Schon im Kindesalter zeigt er eine Unwilligkeit zum Lernen. Die Versuche seines Vaters, ihm eine angemessene Erziehung zu geben, scheitern krachend. Indes merkt Hanno selbst, dass er für diese geborene Stellung unqualifiziert ist. Zudem neigt Hanno zu musizieren. Die Liebe zur Musik stört Thomas immer wieder. Hanno sollte sich mehr auf die Geschäfte der Firma konzentrieren und nicht etwa ein Instrument lernen. Nebenbei wandelt sich Thomas vom Inbegriff eines erfolgreichen Kaufmanns zum genauen Gegenteil. Er versagt als Geschäftsmann und verliert einen erheblichen Teil seines Vermögens. Der Ausdruck seiner emotionalen Verfassung zeichnet sich wiederum im geschäftlichen Betrieb ab. In anderen Worten ausgedrückt hat Thomas seine persönlichen Gefühle Oberhand gewinnen lassen. Dieser Verstoß stellt einen Makel in der Familiengeschichte dar. Er darf nicht als Person existieren, er muss allein als Oberhaupt funktionieren. Das ist auch der Grund, warum sich die Hagenströms konsequenter durchsetzen als die Buddenbrooks. Sie lassen von außen keine Risse erkennen und sind in der Lage, ihre Verbindungen und ihren Besitz auszubauen. Thomas und Hannos Individualität zerstört letztendlich das Anrecht der Buddenbrooks auf eine Machtstellung. Ihre ausgeprägte Charaktereigenschaften decken sich nicht mit dem starren System der Dynastie. Beide missglücken an den Ansprüchen der Kaufmannsfamilie. Das System vom männlichen Erbfolger, der akkurat die gleichen Charaktereigenschaften wie seine Vorgänger ausübt, geht in der Praxis nicht auf. Nicht jeder Erbe kann die bewährten Anforderungen der Familie umsetzen. Hanno geht in seiner Rolle nicht auf, weil sein Vater an keiner Stelle seinen Charakter fördert. Thomas' Problem liegt darin, dass er denkt, die alterprobten Erziehungsmaßnahmen ließen sich mühelos auf Hanno übertragen. Er erkennt den Anspruch der Wirklichkeit nicht. An keiner Stelle sieht er ein, dass sein Erbe, Manoch, sein Sohn ist. Eine weitere Dimension ist das Aussterben der männlichen Linie. Die Familie existiert, aber dadurch, dass sie sich ausschließlich aus weiblichen Mitgliedern zusammensetzt, existiert sie schon eigentlich nicht mehr. Die Familie gilt mit dem Aussterben ihrer männlichen Mitglieder faktisch als nicht existent, obwohl mit Tonys Enkelin Elisabeth die Linie unter dem Namen Weinschenk fortgeführt wird. Diese Darlegung führt zu Augen, dass lediglich die männlichen Mitglieder den Familiennamen weitergeben können. Folglich lebt die Familie bloß dann, wenn Söhne geboren werden. Die Familie stellt sich als relevant heraus, wenn sie es beherrschen, den Namen durch die Männer weiterzuvererben. Aber dazu ist Hanno nicht gekommen. Zum Ende des Romans ist daher davon auszugehen, dass das Geschlecht der Buddenbrooks tatsächlich fort ist. Und nach werden sie aus dem Gedächtnis der Stadt verschwinden. Zuletzt gehe ich noch auf das Familienmotto der Buddenbrooks ein. Das Motto »Der Herr wird vorsorgen« dient ihnen als Leitsatz. Mit diesem Grundsatz verinnerlichen sie das Prinzip der Familie. Doch ich gehe davon aus, dass das Motto der Familie auf Passivität verweist. Die Lebenseinstellung der Buddenbrooks drückt aus, dass sie davon ausgehen, sicher in ihrer Position verharren zu können, ohne Veränderungen zuzulassen. Sie glauben, alles, was sie erreicht haben, ist als selbstverständlich anzusehen. Ihre Stellung steht ihnen gewissermaßen unangefochten zu. Somit zeigt sich der nahe Verfall bereits in ihrem Motto. Die Buddenbrooks operieren immerzu hinnehmend und beweisen keine Bereitschaft, sich unterzuordnen. Übernimm die Verantwortung für dich selbst, mach etwas aus deinem Leben und die Familie, Mann und all die anderen selbstbewussten und fortschrittswilligen Bürger waren an die Arbeit gegangen. So beschreibt der Autor Joachim Telgenbücher in seinem Beitrag zum Geo-Epoche-Magazin, dass das Glück der Familie Mann in ihren eigenen Händen lag. Sie müssen lediglich dem Idealtyp einer Kaufmannsfamilie folgen, um sich behaupten zu können. Und wie schnell diese Illusion zerbricht, hat Thomas Mann eindrücklich in Buddenbrooks bewiesen. Eine Gewissenhaftigkeit stellt sich bei der Familie Buddenbrook nie ein. Man kann sich zum Schluss fragen, was das Vermächtnis der Familie ist. Von der groben Realität bleibt niemand verschont. Die harte Wahrheit ist, dass alteingesessene Familien kommen und gehen. Die Buddenbrooks hatten vielleicht mal ein Vermächtnis, von dem aber jetzt nichts mehr da ist. Man gedenkt nur denen, die sich Geltung verschaffen. Damit komme ich auch schon zum Schluss dieser Episode. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude daran und vielleicht könnte ich den einen oder die anderen dazu animieren, Buddenbrooks selbst zu lesen. Bis zur nächsten Episode. Ich verabschiede mich.